Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 14. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Über die letzten Tage sind ja im Netz immer wieder neue US-Geheimdienstdokumente aufgetaucht. Es geht darin unter anderem um die Aussichten einer ukrainischen Offensive, um Machtkämpfe im Kreml und vieles mehr. Haben diese Veröffentlichungen Ihren Blick auf den Konflikt an irgendeiner Stelle verändert?
Also die Dokumente haben meinen Blick nochmal geschärft, nicht aufgrund des Inhaltes, sondern einfach aufgrund ihres Daseins und wie sie den Diskurs und den Informationskrieg eigentlich mitbestimmen und nochmal in den Vordergrund rücken. Ich glaube, das ist das Wichtige. Da verändert sich wirklich was. Und auf der anderen Seite mit Blick auf die Inhalte muss man sagen, naja, das ist ja unheimlich viele, viele Details auf der einen Seite. Dinge, von denen wir, glaube ich, den Eindruck hatten, okay, das wussten wir schon oder wir hatten zumindest eine Ahnung, in welche Richtung das geht und haben da nicht so total daneben gelegen. Und aber auch die Frage, quasi denen noch fast vorgeschaltet, ja okay, aber dass das jetzt Dokumente sind, heißt ja jetzt nicht, dass das, was drin steht, richtig oder falsch ist. Selbst das können wir nicht wissen, weil wir sie nicht kontextualisieren können, ne?
Es scheint ja auch so zu sein, dass einzelne von diesen Dokumenten vor der Weitergabe manipuliert worden sind. Mhm. Also dass nach der Quelle, die offenbar dieser jugendliche Wichtigtuer war, auch noch andere jetzt versuchen, damit irgendeinen Vorteil zu erzielen. Das heißt, wenn Sie insgesamt darauf blicken, würden Sie sehr zögerlich sein, daraus Schlüsse zu ziehen, sondern eher die Glaubwürdigkeit in Frage ziehen.
Man muss auf der einen Seite sehen, das ist eine zeitliche Momentaufnahme. Diese Dokumente, ob sie echt sind oder nicht, sind vor einigen Wochen oder so entstanden und beschreiben eine Situation, die da gewesen ist. Das von da aus zu extrapolieren nach heute ist schon die Schwierigkeit. Zweitens, wir wissen eben, wie gesagt, nicht, was an den Dokumenten stimmt und nicht stimmt. Das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass Geheimdienste vor allen Dingen eins machen. Sie schützen ihre Quellen. Das heißt also, sie können nie nachvollziehen, ob die Information, die da drinnen steht, auf irgendeinem Cocktailempfang entstanden ist, aus einer Quelle stammt, die seit 3 Jahren systematisch und gut liefert, oder ob irgendjemand einfach ChatGPT angeschmissen hat und gesagt hat, sag mir doch mal was dazu, weil ich muss einen Bericht abliefern. Alles Banalitäten, aus denen letztendlich Fehler entstehen. Also alles in allem würde ich sagen, schwierig. Und was als letztes jetzt auch mit dazu kommt, ist, dass natürlich aus der Sicht eines Geheimdienstes, so würde ich es mir zumindest überlegen, ich versuchen würde, alle Informationen, die da jetzt draußen sind, zu diskreditieren und zu verschwurbeln, sodass man nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, indem ich eben jetzt bewusst noch mehr Dokumente leake, die falsch sind. Und ich damit im Grunde genommen sage, okay, jetzt kann keiner mehr unterscheiden, woher die Dokumente am Anfang stammen. Und ich mache im Grunde genommen das, was Russland professionalisiert hat. Ich verwische und stelle die Ampeln auf gelb mit Blick auf die Frage, ist dieses Dokument wahr oder nicht? Aber wir müssen uns letztendlich, wenn ich jetzt mich selber zusammenfasse, wir müssen uns um diese Dokumente nicht kümmern, weil wir sie überhaupt nicht einsortieren können. Wir können die Informationen, die da drin sind, überhaupt nicht kontextualisieren. Ich glaube, das ist das Wort zum Sonntag, dass ich zu diesen und auch anderen Geheimdienstinformationen habe. Das ist wahrscheinlich auch mein wissenschaftlicher Bias.
Nur um es nochmal festzuhalten, Sie halten es durchaus für denkbar, dass die Amerikaner weitere falsche Dokumente leaken, um den Gesamteindruck zu erwecken, dass alles auch falsch sein kann und nichts verlässlich ist, was aus diesen Quellen stammt, auch wenn der erste Schwung sozusagen aus echten Dokumenten bestand.
Also ich in meinem Spatzenhirn würde mir das als eine der Lösungen überlegen, dass ich versuche, das ganze Ding jetzt im Grunde genommen so zu verwässern und zu verwischen, dass man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Genau, ja. Unter der Voraussetzung, dass hier wirklich Informationen drin sind, die von der Gegenseite, das kommt ja auch noch mit dazu, die auf russischer Seite, wenn die gelesen werden, die Russen den Eindruck erhalten, oh shit, die Amerikaner sind unheimlich tief drin, verdammter Mist, woher können die das wissen? Wenn da sowieso nur Mist drin ist, dann vielleicht nicht. Oder vielleicht macht man es dann trotzdem. Ich bin ja kein Geheimdienstexperte und schon gar kein Praktiker. Aber das, was Sie natürlich, glaube ich, jetzt als erstes versuchen wollen, ist, die Diskussion über diese Dokumente und sozusagen eine weiterführende Diskussion, die aufbauend aus Schlüssen aus den Dokumenten weitergeht, das wollen Sie eigentlich vermeiden und verwässern. Das soll verschwinden, in einem Nebel aufgehen.
Man könnte natürlich auch auf dem Weg dahin versuchen, irgendwelche Desinformationen zu streuen. Ein Dokument soll ja sagen, dass an einem bestimmten Tag im März Putin sich einer Chemotherapie unterziehen musste, was ja dann sozusagen impliziert, dass er eine Krebserkrankung hat. Und dass ausgerechnet sein Generalstabschef diesen Umstand, dass er außer Gefecht ist, nutzen wollte, um Truppen zu verlegen gegen den Willen des Präsidenten. Also mir war das zu viel James Bond.
Das ist Räuberpistole, ne? Oder was auch immer, irgendwelche Tagebücher oder sowas. Das mag ja sein. Und das Interessante ist, das muss man sich ganz genau vorstellen, weil wir kriegen ja auch immer so Leaks immer wieder zugespielt, ne? Das ist jetzt, ich weiß nicht was, am 8. März war das so. Was am 9. März passiert ist, am 10., 11., 12. und die Zeit davor, kriegen sie nicht hin. Das heißt, sie haben so eine Froschperspektive, eine mikroskopische Perspektive auf einen Zeitverlauf, wo sie nur ein so ein Schlaglicht rauskriegen. Und also wenn wir auf der einen Seite James Bond haben, dann haben wir auf der anderen Seite vielleicht die guten Kriminaldokumentationen. Wie wird ein Mordfall aufgeklärt? Es gibt eine super Dokumentation über die Mordkommission in Hamburg übrigens. Fände ich total genial. Und man sieht, mit welcher minutiösen Arbeit man im Grunde genommen Realität rekonstruieren muss. Man kann das auch, aber man muss es auch. Und erst dann kann man sich sicher sein, dass das stimmt. Das meine ich mit Kontextualisierung von Quelle. Das ist so eine wichtige Arbeit für alles, was evidenzbasiert ist. Es sei denn, man will eben nur Diskurs machen, ne? Also ein bisschen Yellow Press, ein bisschen Tabloid machen. Für die Bild Zeitung reicht das immer.
Wir haben ja schon am Dienstag über China gesprochen, damals anlässlich des Besuches des französischen Präsidenten in Peking. Jetzt ist Annalena Baerbock da, die Außenministerin, und der Unterschied scheint mir gewaltig. Also Frau Baerbock geht klar auf Distanz, macht keinen Hehl daraus, dass sie China sehr kritisch sieht. Ist das ein kluges Vorgehen?
Das ist zumindest ein konsequentes Vorgehen. Also wenn sie jetzt hinfahren würde mit Hugs and Kisses, dann würde sie erstens sich selber unterminieren. Und auch die Linie, die sie vorgegeben hat, als Außenministerin, als zumindest Position des Auswärtigen Amtes Chinas gegenüber. Und es würde sie letztendlich auch in der Kabinettsdynamik wahrscheinlich schwächen. Also ich finde es nur konsequent, und ich finde es auch inhaltlich in der Haltung richtig. Denn wie soll sich sonst die Position, die wir als Deutschland und als Europa China gegenüber einnehmen, denn irgendwann ändern, wenn wir mal sagen, ja, die China-Politik, die neue China-Politik, die kommt morgen, aber heute machen wir nochmal die alte.
Sie haben gesprochen von der Kabinettsdynamik. Es ist ja so, dass zumindest in der Koalition auch ganz offen Widerstand gegen diese Haltung geäußert wird, von den Seeheimern zum Beispiel, also dem konservativen Teil der Sozialdemokraten, auch von Herrn Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden, die sagen, passt mal bloß auf, dass uns da nicht unser Wohlstand flöten geht, wenn der Handel mit China zusammenbricht. Muss man das nicht auch ernst nehmen?
Ja, muss man ernst nehmen. Aber wir haben ja auch dazu interessanterweise aus einem anderen SPD-Ministerium eine Entscheidung oder eine mögliche Entscheidung, Stand weiß ich jetzt gerade nicht, nämlich dass der sogenannte Costco-Deal, also der Einstieg eines chinesischen Staatsunternehmens, also des chinesischen Staates, in den Hamburger Hafen, den man mal so nonchalant einfach durchwinken wollte, dass das nicht funktioniert, weil es eine kritische Infrastruktur ist. Und hier sind wir, glaube ich, genau an dem Punkt des alten und neuen Denkens und der Schwierigkeit, das irgendwie auseinanderzufieseln. Das alte Denken war, alles ist Geld, alles ist Wohlstand. Und dass die SPD insbesondere versucht, auf den Wohlstand zu achten, weil er notwendig ist, um sozusagen eine Kernklientel auch mitzunehmen, das finde ich überhaupt nicht negativ. Kann ich total verstehen. Das ist aber das alte Zeitalter. Das neue Zeitalter ist, dass sie sich auch aus dieser unreflektierten Wohlstandsnummer, also ökonomischen Wohlstandsnummer, den Strick knüpfen können, an dem sie nachher aufgeknüpft werden. Und das ist die sicherheitspolitische Dimension. Also es gibt ja einen Grund, warum man China gegenüber so eine Haltung hat. Ja, es ist ja jetzt nicht, wenn Frankreich einsteigen würde, wäre das wahrscheinlich was anderes in den Hamburger Hafen. Es gibt ja Gründe, warum das so ist. Das auszublenden ist interessant. Dazu kommt sicherlich, dass es zurzeit einfach, also insgesamt ja in der Bundesregierung knatscht bei dem Thema China, ne, nach der nationalen Sicherheitsstrategie, die offensichtlich ins Nirvana wandert, sieht es bei der China-Strategie ähnlich aus. Hier gibt es enorme viele Reibungspunkte, die sowohl inhaltlich mit dem Thema China-Politik, Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik zu tun haben und auf der anderen Seite aber auch sozusagen die innerhalb der Koalition gerade nicht so gut laufende Dynamik.
sieht man nicht gerade an dem Costco-Deal, dass es eigentlich kein Schwarz und Weiß gibt, weil die ganze Diskussion lief ja am Anfang darauf hinaus, dass man sagt, sie sollen einen Minderheitsanteil unter 25% kriegen, sie sollen keine Mitspracherechte, was den Hafen als Ganzes angeht und all diese Dinge. Und man sieht auch, dass die Verantwortlichen vor Ort, die Arbeitsplätze hier unmittelbar sehen und ihre nächste Wahl, das alles noch ein bisschen differenzierter sehen, als man das in Berlin sieht. Und dass es eigentlich so im Kleinen zeigt, welche Schwierigkeiten auftreten, wenn man sich von so einem Wohlstandstreiber wie China löst oder emanzipieren möchte.
Ja, klar, absolut. Das zeigt es. Es zeigt die vielen schwierigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben werden, wenn wir uns tatsächlich hier freier machen wollen. Und das Schöne ist ja, dass Herr Macron und Herr Mützenich hier gleichzeitig auf einer Linie sind. Wir wollen uns ja nicht zu den Vasallen der USA machen und gleichzeitig, ne, auch unseren Wohlstand bewahren. Also werden wir solche Entscheidungen wohl treffen müssen in Zukunft. Wahrscheinlich ist den meisten noch nicht ganz bewusst, in was für eine langfristige Transformationsphase wir mit diesem Krieg jetzt eingetreten sind. Ja, also das ist wirklich nur der Anfang. Und wir haben ein wesentliches Interesse, da rauszukommen. Denn das, was das Gas fälschlicherweise für Putin gewesen ist, ich übertreibe jetzt mal, sind die Handelsverbindungen zwischen China und Deutschland, nämlich ein Erpressungspotenzial. Das Erpressungspotenzial in einem Konflikt, Taiwan ist jetzt zurzeit in aller Munde, das kann auch ein anderer Konflikt sein, sich anders zu entscheiden, weil man diese Verbindungen als Erpressungsverbindungen nutzt. Man nennt das auf Englisch Weaponization of Trade, also die militärische Nutzbarmachung von solchen Dingen. Und das ist die Frage, will ich kurzfristigen Wohlstand erhalten oder finde ich eine neue Form des Wohlstandes, wissend, dass ich dafür zahlen muss und kann mich damit aber sicherer und unabhängiger machen.
Wir haben ja nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im vergangenen Jahr gesehen, dass vor allen Dingen kleinere Länder im globalen Süden sich sehr scheuen, sich klar auf eine Seite zu stellen. Ist das denn eine solche Position des Durchwurstelns für ein Land wie Deutschland oder für die Europäische Union irgendeine Option oder ist es da nicht eigentlich unabdingbar, dass sie sich klar positionieren?
Also es wäre unabdingbar. Es scheint gleichzeitig zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, weil man sich in der Koalition nicht einig ist. Ne? Das war gestern oder vorgestern, also auch Anton Hofreiter, der das in einem Interview im Deutschlandfunk ja nochmal sehr klar gemacht hat, dass man sich in diesen entscheidenden Fragen innerhalb der Koalition nicht einig ist. Das muss man vielleicht auch nicht. Das sind ja wirklich schwierige Fragen, in denen man ähnlich wie in der Frage der Russlandpolitik in den letzten 20 Jahren die falsche Einigkeit gehabt hat. Und dass man in solchen schwerwiegenden, weitreichenden Fragen unterschiedlicher Meinung ist und das auch offen zutage tritt, finde ich jetzt nicht total dramatisch. Und wahrscheinlich ist es im Politikbetrieb normal, wenn auch nicht besonders schön, dass man dann auf der Parteiebene dann gegenseitig und gegeneinander ätzt in dem Zusammenhang. Ne? Also das, was jetzt zurzeit aus der SPD gegen Baerbock kommt, hat ja auch was mit sozusagen parteipolitischen Geschichten zu tun, auch mit der Blick auf die nächste Wahl und all diese ganzen Geschichten, die damit reinkommen. Wenn einem dabei das Grundsätzliche und das Wichtige nicht aus den Augen gerät, dann finde ich das akzeptabel als Politikkonsument an dem Punkt.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Bis Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.